Breitbandbesprechung.
Die Comicbranche boomt. Graphic Novels und Mangas, Asterix und Superman, The Walking Dead, Wolverine und all die anderen sind schuld daran. Doch ein bislang eher unbekannter Teil der deutschen Comic-Szene hat davon nichts bis gar nichts. Diejenigen nämlich, die Comics im Internet veröffentlichen.
Wir sprechen gleich über die Besonderheiten der Webcomic-Welt und was sie so spannend und vielleicht auch ein bisschen anders macht. Vorher aber klären uns Ralf Hutter und Markus Richter, wie Webcomics beim Comicsalon Erlangen um Anerkennung gekämpft haben. Immerhin ist das die größte Comicmesse im deutschsprachigen Raum.
Der Sonderpreis der Jury für eine besondere Leistung oder Publikation geht dieses Jahr an Sarah Bugini. Jawohl!
Es war nur einer der sogenannten Independent-Preise für die Szene jenseits der größeren Verlage, aber immerhin. Ein Sonderpreis des internationalen Comic-Salons ging an eine Zeichnerin, die regelmäßig Comic-Strips ins Internet stellt, in ihrem eigenen Internetauftritt, wohlgemerkt ohne Verlag. Solche Online-Comics gibt es viele, doch die Jury der offiziellen Festivalpreise würde kein Internetprojekt als besondere Leistung auszeichnen. Dieses Jahr hat die Online-Comic-Szene dem Comic-Salon aber ihren Stempel aufgedrückt. Das lag an dem jungen Netzwerk Comic Solidarity. Die Frankfurter Zeichnerin Eve J. gehört dazu.
Comic Solidarity ist ein Angebot für Webcomic-Künstler, für Digital Artists und Self-Publisher, sich zu organisieren und repräsentieren zu lassen. Bestehende Strukturen wollen wir nicht ersetzen, sondern vernetzen. Wir möchten eine Website aufbauen, die zum Ziel hat, zu informieren, wo findet Comic statt, wie kann man die Situation für alle verbessern, ohne jetzt groß rumzumeckern, sondern mit einem ganz pragmatischen Ansatz Lösungen und Orientierungen zu finden.
Einige Online-Comics haben eine große Fangemeinde. Da sie aber gratis sind, kann kaum jemand davon leben. Die meisten versuchen es auch gar nicht. Ein erstes Ziel von Comic Solidarity ist nun die Weitergabe von Erfahrungen, zum Beispiel beim Finden eines Geschäftsmodells. Der Anfang ist gemacht. Comic Solidarity bekam in Erlangen eine Fläche zur Selbstdarstellung und Vernetzung. Zusätzlich organisierte Eve J. mit zwei Mitstreitern eine Reihe von Podiumsgesprächen zur Lage, dem Potenzial und der Vielfalt von Internetcomics. Ein Beispiel, das aus Japan stammende Genre der Mangas, erklärt von Comic-Texter und Journalist Michel Dicomain.
Gerade auch so, was sexuelle Vielfalt und auch so People of Color und sowas angeht. Und es gibt immer viel homoerotische Inhalte und auch gleichgeschlechtliche Beziehungen im Manga. Und so einen ganz anderen Gesellschaftsentwurf eigentlich, eben auch hauptsächlich weiblich geprägt. Also eine Kulturform, die eben von Frauen für Frauen hauptsächlich dominiert ist und wo Männer weniger eine Rolle spielen, was es im anderen Comicbereich eben auch gar nicht gibt.
Nicht nur die Inhalte. Schon allein die Tatsache, dass es die Webcomics gibt, kann gesellschaftliche Barrieren abbauen, glaubt Lukas Wilde, Doktorand am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen. Denn normalerweise werden bei der ewigen Frage, was ist ein Comic, klassische Kriterien angesetzt, die etwa auch für Literatur und Filme gelten. Internetcomics entziehen sich diesen Kriterien, so Wildes These, und stellen damit die Notwendigkeit einer solchen Definition an sich in Frage.
Ich schaue mir was an und es gefällt mir einfach, ich klicke weiter oder nicht, aber ich muss mich nicht rechtfertigen, was es ist. Vielleicht ist es einfach nur ein Kommentar und eine andere Form zu kommunizieren, einen Blick auf den Alltag zu werfen, Statements abzugeben oder sowas. Gerade das Spiel damit, dass man oft gar nicht weiß, was für eine Art von Kulturprodukt haben wir denn da eigentlich. Kann sehr produktiv sein.
Webcomics kämpfen um Anerkennung. Ein Stück von Ralf Hutter, gesprochen von Markus Richter.
Was genau tut sich eigentlich in der Welt der Webcomics? Wer ist da zugange? Wie viel hat das Ganze mit Geld zu tun? Und wer braucht eigentlich Webcomics, wo doch der Markt der herkömmlichen, der gedruckten Comics in den letzten Jahren weiter gewachsen ist?
Fragen, die uns die eben schon erwähnten Lukas Wilde und Sarah Burini genauer beantworten sollten. Hallo.
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 Lukas Wilde ist Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen und Comic-Experte. Sarah Burini, Zeichnerin, die ihre Werke ins Netz stellt. Können Sie uns verraten, was Webcomics von normalen Comics unterscheidet? Ist ein Webcomic nicht einfach nur ein Comic, den man online gestellt hat, Frau Burini?
Im Prinzip ja. Also Webcomic an und für sich ist keine Bezeichnung unbedingt für ein Genre, sondern für die Art der Veröffentlichung. Das heißt, es geht hier um Comics, die ins Internet gestellt werden. Und das, sie unterscheiden sich darin, dass halt nun mal Bildschirminhalte anders betrachtet werden und anders behandelt werden. Und da finden sich halt neue Spielformen.
So viele neue Spielformen habe ich gar nicht gesehen. Ich bin jetzt natürlich auch nicht allwissend, habe nicht alles gesehen, aber das schien mir von der Präsentation her doch relativ ähnlich zu sein, wie das eben auch in den gedruckten Comics ist. Was ist denn für Sie zum Beispiel der Reiz, online zu veröffentlichen, also wo Sie auch selber gar nicht so viel mit dem Medium spielen?
Für mich war es damals einfach so ein bisschen ein Eisbrecher. Also ich wollte unbedingt immer Comics machen und ich war aber so ein Zweifler. Ich habe immer mir überlegt, ist das eigentlich gut genug? Und dann ist es nun mal ein langer Weg vom Zeichnen bis zur gedruckten Publikation. Und da war Webcomic, was ich halt in den Staaten entdeckt hatte, als Form viel direkter. Und es war dann halt so, ich musste überhaupt nicht warten. Also ich habe den Strip gezeichnet und am nächsten Tag war und ist er online. Und dann gibt es auch direkt schon das Feedback von Lesern und Reaktionen. Und das ist halt für mich so der größte Unterschied, dass man halt sowas mal als Zeichner direkt mitbekommt, wenn man sonst auch nur öfters in seiner kleinen Zeichnerhöhle dann alleine vor sich hinkritzelt und dann erst auf diversen Messen eventuell eine Reaktion erfährt.
Lukas Wilde, wenn man da mal einen Schritt zurücktritt und das so wissenschaftlich sich anschaut, gibt es denn inhaltliche Unterschiede zwischen klassischen Comics und dem Webcomic? Also der klassische Comicheld ist ja eigentlich weiß, männlich, heterosexuell. Wird mit diesem Stereotyp zum Beispiel im Webcomic gebrochen?
Naja, es gibt natürlich sehr viele Arten auch von Comic und ich würde sagen, dass vor 10 Jahren auf jeden Fall, als sich das zunächst entwickelt hat, vor allen Dingen der Zeitungsstrip, der klassische Zeitungsstrip, ein bisschen das Format war, an dem man sich orientiert hat, bis eben hinzu, dass dann bei Sinfest werktags eben das Schwarz-Weiß ist und am Wochenende dann in Farbe. Und mittlerweile hat sich das sehr viel weiter ausdifferenziert. Also wir haben auch riesige epische Geschichten, Sagas, die dann veröffentlicht werden. Wir haben einfach ja, eigene Genres fast, würde ich sagen, so ein bisschen dieses autobiografische, grafische Bloggen, ja, also ein bisschen was über sein eigenes Leben erzählen und dann auch wirklich vielleicht mit den Formen brechen, dass man mal einen Comic hat, mal vielleicht wirklich eher nur ein Cartoon oder eine Karikatur, dann wieder nur mal ein komisches Diagramm zum Beispiel. Da muss man sich ja ganz wenig erhalten und entsprechend hat man auch sehr unterschiedliche Leser mit sehr vielen unterschiedlichen Erwartungen. Also ich glaube, das geht hin, das fängt an bei wirklich sehr geschlossenen Szenen schon richtig, die sich über soziale Netzwerke verlinken, Facebook, Tumblr, Twitter und so weiter, bis eben hin zu einem Grafikdesigner, die in ihrer Mittagspause eben einfach mal klicken, was auf ihren Blogs so passiert.
Also Herr Wilde, Sie würden so weit gehen, dass es gar keine Konkurrenz gibt zu den alten gedruckten Comics. Das ist eine ganz andere Leserschaft?
Ich glaube, man erreicht eben auch teilweise ganz andere Leser. Also auch was Sarah macht, wird ja auch oder funktioniert ja auch sehr gut gedruckt, aber es ist eben immer noch was anderes, ob man vielleicht im Comicladen oder jetzt auch in eine Buchhandlung sich was kauft oder eben einfach vor der Mittagspause noch ein paar Minuten Zeit hat und dann eben auch mal sich seine Lieblingsstrips klicken kann, was ja sehr oft vorkommt.
Mhm. Frau Burini, lässt sich mit Webcomics Geld verdienen?
Eine Frage, auf die immer alle eine die Antwort wissen wollen. Es gibt Modelle, ja, also besonders in den USA habe ich Leute kennengelernt, die davon leben können, aber das sind eher die Ausnahmen und ich möchte weder halt zu negativ sein, noch irgendwelche Illusionen aufbauen. Bei mir ist es noch nicht mal wirklich ein ernstzunehmendes Nebeneinkommen und da täuscht auch manchmal so die Außenwahrnehmung, weil ich halt sehr viele Möglichkeiten, mich zu unterstützen, auf meiner Seite biete. Also da gibt es zum Beispiel halt Micropayments und PayPal-Spenden oder Wunschlistengeschenke, wenn man halt irgendwie so materiellere Geschenke mit einbezieht. Das gibt es, aber das ist nicht so, also das bietet nie dasselbe Honorar, was früher mal Zeitungen geboten haben und inzwischen, weiß ich nicht, tun Zeitungen das vielleicht auch nicht mehr.
Alles klar.
Wir sprechen weiter mit der Comiczeichnerin Sarah Burini und dem Medienwissenschaftler Lukas Wilde über das weite Feld der Webcomics.
Frau Burini, das Leben ist kein Ponyhof, heißt Ihre Reihe, die zwar gerade eine Sommerpause einlegt, ansonsten aber stellen Sie da seit 5 Jahren 2-mal pro Woche neue Folgen online. Ist das für Sie eine Art Blog eigentlich?
Ja, auch. Also ich binde da durchaus auch so alltägliche Erlebnisse ein und es hat manchmal mehr Tagebuchfunktion und manchmal weniger. Also da schwankt immer so zwischen totaler Fiktion und inspiriert vom alltäglichen Leben.
Wir fragen jetzt mal nicht indiskret nach, welche Teile biografisch sind.
Aber der Elefant ist nicht echt. Obwohl, nein, jetzt habe ich es verraten. Ach,
sind Webcomics denn einfacher zu produzieren als herkömmliche Comics? Also machen Sie das schneller? Braucht man dafür weniger Zeit?
Da gibt es für mich eigentlich null Unterschied, weil es ist in dem Fall vollkommen egal, technisch gesehen, sind die Schritte genau dieselben. Also der einzige Unterschied ist, dass dann meine Bilddatei 272 dpi hat und die andere für Druck ist größer. Aber das macht zeitlich überhaupt keinen Aufwand. Die technischen Mittel, also Stifte oder Papier oder halt auch am Tablet entstandene Comics, das ist eigentlich für mich genau dasselbe.
Mhm. Lukas Wilder, aus Sicht der Wissenschaft, was sind Comics eigentlich? Medien, Literatur oder auch Kunst?
Ich glaube, das liegt nicht so sehr am Gegenstand, sondern eben an den Fragen, die wir eben stellen. Ich kann natürlich schauen, was an einem, also zum Beispiel bei Sarahs Comic dann eben ganz faszinierend ist, dieses Spiel mit Fiktionalität eben und autobiografischem so. Und dann kann ich da sagen, das ist jetzt für mich nur so ein Gefäß, in dem sind Inhalte drin. Dann schaue ich mir das vielleicht eher als Medium an. So, ich kann auch schauen, wie, was macht denn sowas dann wirklich auch zu Kunst? Was ist denn da wirklich sehr literarisch oder beeinflusst eben auch umgekehrt wieder den Film dann ästhetisch so? Das sind Fragen, die sind nie im Gegenstand drin, sondern wir müssen eben immer schauen, was können wir damit machen und was hat das auch für eine Funktion für andere Leute, die eigentlich gar nicht so viel mit Comics zu tun haben und die das eben wirklich nur benutzen, um zum Beispiel neue Game of Thrones-Folgen zu kommentieren, indem sie selber sich jetzt so einen Comic daraus aus Screenshots zusammenbasteln. Das wäre ja legal auch gar nicht druckbar so, aber zum Verbreiten von Memen funktioniert das dann ganz toll. Da bringt uns der Kunstbegriff ja gar nicht weiter, natürlich.
Ja, und der Kunst wird ja auch gesammelt, Comics werden auch gesammelt, aber das Sammeln bei Webcomics, das stellt sich relativ schwierig dar, oder?
Darüber reden wir jetzt alle ja über E-Comics und E-Reader und wie man sozusagen da wieder auch ein Format finden kann, das sich vermarkten lässt. Das war ja auch beim Comic-Salon ein ganz großes Thema, was jetzt eher von den großen Verlagen und auch Amazon und so weiter kommt und gar nicht mehr so von den kleinen Independent, er sitzt im Zimmer und zeichnet was, sondern die zweite Phase, eigentlich sind wir da ja schon jetzt ein bisschen angekommen. Die Fragen, die man vor 10 Jahren so am Webcomic hatte, stellt man jetzt, wie bringt man das auf mobile Endgeräte, auf Tablets und so, und da ist auch gerade ein großes Experimentierfeld aufgemacht worden, glaube ich.
Kommen wir mal zu dieser Grenze zwischen On und Offline. Wie durchlässig ist die eigentlich? Werden Webcomics oft oder überhaupt gedruckt und werden gedruckte Comics ins Netz gestellt? Wie ist das Verhältnis da? Vielleicht erstmal Herr Wilde?
Das kann Sarah mit Sicherheit besser beantworten, ob jetzt jeder Künstler den Wunsch hat, irgendwann das in Händen zu halten als Printprodukt oder das da als eine ganz eigene Form sieht, die man eben auch nur im Web so machen kann, weil man zum Beispiel bewegte Bilder einbindet oder sowas. Ja, das kann man ja auch dann gar nicht drucken.
Aber so allgemein betrachtet, wie sieht die Situation da aus?
Also es gibt eine kleine Durchlässigkeit, die anfängt sich zu entwickeln, zum Beispiel über diese Anthologie Jazam oder Mondo, wo ja sehr viele Webcomic-Künstler dann eben sich auch in Printformaten ausprobieren können. So, ich denke, das ist noch, das könnte noch sehr viel stärker natürlich sein, dass man sich da auch gegenseitig oder vor allen Dingen dann eben auch Webcomic-Künstler mehr wahrnimmt. So, aber ob das jeder wirklich so sucht, ist ja nochmal eine andere Frage auch. Bestimmt schließt das sich gar nicht aus, würde ich sagen, oder so?
Nee, das schließt sich nicht aus. Also es gibt natürlich Formen von Webcomics, wie wenn wir jetzt so an Infinite Canvas denken. Das bedeutet, man kann unendlich horizontal oder vertikal scrollen und die Geschichte verfolgen. Und man hat gar nicht mehr so richtig abgetrennte Seiten, dann ist das natürlich eine Herausforderung für den Druck und letztendlich auch nicht unbedingt dafür gedacht. Und es gibt aber trotzdem auch Zeichner, die selbst da es schaffen, das drucken zu lassen, wie zum Beispiel bei der Wormwald-Saga von Daniel Lieske. Ich finde das ganz spannend, wenn man vielleicht mal überlegt, dass es nicht gedruckt werden muss und dass man dadurch eben halt durch Animationen und durch Infinite Canvas und andere Experimente das Internet oder das Bildschirmlesen quasi als Medium benutzt und ausnutzt. Und ich persönlich habe da mit meinem Format als klassischen Comicstrip jetzt nicht so das Problem. Ich habe halt manchmal Animationen dabei. Aber die sind dann halt eher so ein Gimmick im Web und im Print fallen die dann weg, aber es ist halt auch nicht im Print dann weniger verständlich.
Ja, oder was es ja auch gibt, ist ja, dass ein etwas schon gedruckt wird, also Michael Dekumain auch dieses Leid und Verderben, aber es dann eben noch parallel eine Webcomic-Serie gibt, wo man dann eben noch mehr Hintergründe dazu hat und weiter reinlesen kann in die Leben der Charaktere, dass es sozusagen eine Erweiterung noch ist, auch von diesem Printbereich.
Mhm. Es gibt auch tatsächlich Zeichner, also mir fiel nur gerade ein, dass ich auch auf dem Comic-Salon in Erlangen von einem Zeichner gehört habe, der gezielt auch Kapitel oder komplette zu druckende Comics erstmal ins Web stellt, weil das tatsächlich mehr Leser generiert, die dann das Buch gedruckt haben wollen. Also sozusagen quasi als Vorbestell, also als Vorschau für den Druck. Mhm. Und das klappt wohl auch.
Weil wir da gerade bei dem Erlanger Comic-Salon sind, da haben sich ja eine Reihe von kleinen Webcomic-Verlagen zusammengeschlossen und die Comic Solidarity gegründet. So als Netzwerk würde ich mal das bezeichnen. Was ist die Idee dahinter?
Also Verlage gibt es ja da erstmal noch gar nicht und das ist ja auch das Problem, denn wir haben wie gesagt eine sehr extrem vitale Szene, unglaublich viele Leute, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau ganz viel produzieren, aber wer vertritt die, also wer bucht überhaupt erstmal einen Stand, wie kann man da auf so einer Messe sein, erstmal, wir haben es ja gerade schon gehabt, man verdient ja erstmal kein Geld damit so. Und da kann man sich erstmal gar keine Standgebühr leisten. Insofern, die Comic Solidarity ist eben gedacht als eine Interessensvertretung von Online-Publizierenden, die dann eben einfach mal auf so einer Messe zum Beispiel einen Raum haben, in dem man sich trifft, in dem man sich gegenseitig Sachen vorstellt, in dem man aber auch dann was anbieten kann, eben wie bei uns jetzt Vorträge zu veranstalten, Lesungen zu veranstalten, vielleicht auch Ausstellungen von Künstlern zu veranstalten, die aber eben erstmal gar keinen Verlag haben.
Vielleicht als kurzes Fazit mal, was glauben Sie denn beide, wie das weitergeht mit der Web-Comic-Szene, wie mit der Comic-Szene insgesamt?
Puh, ich glaube, momentan sehe ich das als große Inspirationsquelle und wieder halt, auch als Aufwind, weil das Gute an Webcomics ist halt, dass es jeder machen kann. Und es gibt halt sehr viele Leute, die inspiriert werden, gerade von Webcomics, die sie halt schon online sehen. Und vielleicht gibt das dem Comic an und für sich auch die Möglichkeit, einen Aufwind zu erleben und dass man einfach dem Medium, also das Medium wieder an mehr Leute bringt.
Ich glaube, es nimmt auch wirklich einfach erstmal Berührungsängste, weil man kann irgendwie in seiner Mittagspause, wie gesagt, am Computer einfach mal reinschauen, muss nicht in so einen düsteren Comic-Shop runtersteigen und merkt dann, oh, hier gibt es ja eben auch, ja, bei One World Saga epische Geschichten, die gefallen mir eigentlich total gut, obwohl ich dachte, ich lese ja gar keine Comics.
Sagt der Medienwissenschaftler Lukas Wilde. Er und die Zeichnerin Sarah Borini erklärten uns die, ja, immer noch neue Welt der Webcomics. Vielen Dank für das Gespräch.